Ich möchte kurz ein paar Worte zur Laufbahn von Herrn Hägele an Sie richten. Hägele hat also Physik in Stuttgart studiert, hat dann seine Dissertation in Ulm im Jahr 1972 hinterhergelegt und seit 1978 dort auch den Lehrstuhl an der angewandten Physik inne, beschäftigt sich dort mit Polymerketten. Ich möchte Ihnen auch noch die Chance geben, sich persönlich beim Auditorium vorzustellen, Herr Hägele, und richte das Wort, überlasse Ihnen jetzt das Wort dazu.
Ja, guten Abend, meine Damen und meine Herren. Danke für die freundliche Begrüßung. Wir haben abgesprochen, dass ich selber noch ein paar Worte sage. Sie möchten ja wissen, wer hier vor Ihnen steht. Es wurde das Stichwort Polymerkette erwähnt. Ich habe es also mit Polymeren zu tun. Das ist nicht nur eine Domäne der Chemiker, sondern auch die Physiker interessieren sich dafür. Die möchten wissen, wenn man irgendwas zusammenmixt, warum hat es dann bestimmte Eigenschaften? Warum gibt es Polymere, die brüchig sind und andere Polymere, die spröde sind und andere, die gummielastisch sind? Also solche Fragen beschäftigen uns und ich habe da sehr viel theoretisch gearbeitet mit viel Computersimulationen und ähnlichen Fragen. Das soll aber nicht unser Thema heute Abend sein. Ich bin außerdem tätig im Humboldt-Zentrum unserer Universität. Das ist eine kleine zentrale Einrichtung für Philosophie und Geisteswissenschaften. Ich bin da mit in der Planung. Zurzeit etwa führen wir eine Ringvorlesung durch zum Thema Zufall, wo die verschiedenen Fakultäten hier dran sind, um aus ihrer Sicht zum Thema Zufall was zu erzählen. Und damit sind wir ja auch schon in der Nähe unseres Themas. Unser Thema, wurde schon angesprochen, heißt Würfelt Gott. Es soll also um Naturgesetze, Zufall gehen und die Frage, kann man das irgendwie zusammenbringen, zusammendenken mit dem Handeln Gottes? Sie verstehen dieses Bild des Würfels, der war ja auch drauf auf den Flyern, die Sie gesehen haben. Die Frage könnte man also auch so formulieren, angesichts dessen, was die Wissenschaften heute über Chaos und Zufall sagen, kann man sich da vorstellen, wie es die Christen behaupten, dass da ein Gott da ist, der nun planvoll, absichtsvoll, ja sogar liebevoll mit der Welt umgeht. Passt das überhaupt denkerisch irgendwie zusammen? Und ich meine, wenn man sich zum christlichen Glauben bekennt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Naturwissenschaftler ist, muss man sich irgendwann Rechenschaft geben über solche Fragen. Und da möchte ich Sie heute Abend ein bisschen dran teilnehmen lassen, speziell nun eben an dieser Frage des Zufälligen. Ja, ein Bekannter, der wusste, dass ich mich mit diesem Thema des Zufälligen beschäftige, hat mir folgenden Zeitungsausschnitt mal mitgebracht. Wollten Sie noch? Ja, Sie haben sicher den kurzen Text überflogen. Da heißt es über den Dichter Ödön von Horvath: Am Abend des 1. Juni 1938 zerschmetterte ihm ein vom Gewittersturm abgebrochener Ast den Schädel. Der Dichter, kaum 37 Jahre alt, starb auf den Champs-Élysées, der schönsten Straße der Welt. Franz Werfel schrieb damals: Alle Freunde Ödön von Horvaths fühlten, dieser Tod ist kein Zufall. Mancher sagte, dieser Tod passt zu ihm. Hier kommt also das Stichwort des Zufalls ins Spiel und machen wir uns zunächst mal klar, was verstehen wir denn landläufig unter Zufall? Nun, die Naturwissenschaftler machen da gerne ein Diagramm. In so einem grafischen Fahrplan haben wir hier zwei Kausalketten, also das soll eben eine Ereignisfolge darstellen. Ein Ereignis folgt auf das andere, wie die Kettenglieder aufeinander folgen. Und das eine Ereignis ist, dass hier dieser Dichter auf der Straße läuft, vor sich hin. Und das andere Ereignis ist, dass ein Sturm ausbricht und ein Ast nun anfängt zu schwingen an einem Baum. Irgendwann wird die Elastizitätsgrenze überschritten und der Ast bricht. Und dummerweise passiert es nun genau an dieser Stelle, als der Dichter drunter durchläuft. Und dann passiert das Unglück und er kommt zu Tode. So etwa verstehen wir Zufall, zwei Ereignisketten, die nichts miteinander zu tun haben, die dann zu einem merkwürdigen oder überraschenden oder traurigen Ergebnis führen. Zufall. Es hätte auch ganz anders kommen können. Ja, wenn er 5 Sekunden früher oder später vorbeigelaufen wäre, wäre nichts Dramatisches passiert. Zufall. Dumm gelaufen. Nun, interessanterweise sagt ein Freund von ihm, dieser Tod war kein Zufall, dieser Tod passt zu ihm. Also so eine Art Bindestrich-Zufall, da ist ihm etwas zugefallen, Vielleicht wollte er damit sagen, ja, so dramatisch wie er gelebt hat, so dramatisch ist er auch gestorben oder so ähnlich. Also das scheint in dem Sinne nicht zufällig gewesen zu sein nach dem Urteil des Freundes. Und Sie sehen, da haben wir schon verschiedene Varianten des Zufallsbegriffs. Ich denke, und beide dieser Varianten kennen wir. Ja, im Alltag passieren uns merkwürdige, zufällige Dinge, die wir nicht weiter erklären können, die nicht immer so dramatisch sind wie in diesem Fall. Es zum Beispiel fällt was runter, ja. Oder andererseits haben wir auch Ereignisse, wo wir das Gefühl haben, ah, das ist eigentlich, das passt so haarscharf, dass ich jetzt ausgerechnet den oder die treffen musste heute, an die ich gerade gedacht habe, das passt irgendwie so prima zusammen, das fällt mir zu jetzt, das kann kein Zufall sein. Also ich denke, beides haben wir schon erlebt. Nun, in sehr grundlegender Weise wird natürlich seit langem auch von Naturwissenschaftlern über Zufall nachgedacht. Und es gibt berühmte Nobelpreisträger wie Jacques Monod. Sie kennen vielleicht seinen Buchtitel Zufall und Notwendigkeit, die uns also klar machen wollen, dass auch die Entstehung des Lebens rein zufällig passiert ist, eben Ereignisketten, die nichts miteinander zu tun haben. Und wir sind dann eben zufällig entstanden, ohne Sinn, ohne Plan dahinter. Von daher ist es nicht so ganz leicht, das nun mit der Frage nach Gott zusammenzubringen. Und ich möchte einfach zunächst mal anfangen, Ihnen ganz grob und kurz zu schildern, was verstehen und verstanden denn die Naturwissenschaften von unter Zufall, beziehungsweise zunächst muss ich natürlich mit dem Gesetzmäßigen anfangen. Wenn man nach Zufall fragt in den Naturwissenschaften, dann fallen sehr vielen Aussprüche von Einstein ein. Ja, Sie kennen wahrscheinlich auch seinen Spruch, Gott würfelt nicht. Etwas genauer hat er Folgendes formuliert, als so in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts die sogenannte Quantenmechanik entstanden ist, also die neue Mechanik der kleinsten Teilchen. Da hat er an einen Freund geschrieben, die Theorie liefert viel, aber dem Geheimnis des Alten bringt sie uns nicht näher. Jedenfalls bin ich überzeugt, dass der nicht würfelt. Nun, spontan mag man ihm da vielleicht zustimmen. Auch die Christen würden sagen, ja, ja, das wissen wir eigentlich schon, dass Gott nicht blindlings mit der Welt umgeht. Man muss aber hier etwas vorsichtig sein. Zunächst mal muss man wissen, dass Einstein nicht an einen persönlichen Gott geglaubt hat. Wir wissen das sehr genau, weil er sich da selber dazu geäußert hat. Er hat sich an die Philosophie des jüdischen Philosophen Spinoza angelehnt und für den war Gott Inbegriff von Naturordnung, Inbegriff von Naturgesetzlichkeit. Sie dürfen also immer, wenn Einstein von Gott redet, einfach hier den Begriff Natur einsetzen. Dann wissen Sie, was er meint. Und damit meint also Einstein, dass in der Natur keine Zufallsprozesse vorkommen. Das ist seine feste Meinung und die hat er bis zum Tod beibehalten, trotz der Quantenmechanik. Und in diesem Punkt stimmen ihm auch die allermeisten Naturwissenschaftler nicht zu. Wir glauben also in der Tat, dass es im Bereich des Kleinsten, des Mikrokosmos, tatsächlich echten Zufall gibt. Das muss ich natürlich nachher noch ein bisschen genauer erläutern, was echter Zufall eigentlich ist. Im 19. Jahrhundert hatten die Naturwissenschaften eine gewisse Hochblüte. Man war der Meinung, dass man im Wesentlichen die Naturgesetze erkannt hat. Jungen Studenten, die Physik studieren wollten, wurde empfohlen, ein anderes Fach zu nehmen, da in der Physik im Wesentlichen alles bekannt sei. Das hat sich als Irrtum herausgestellt, glücklicherweise. Und trotzdem glaubte man, dass man im Wesentlichen die Naturgesetze kannte. Und wir sollten uns klar werden, dass die folgende Struktur haben. Wenn irgendeine Anfangsbedingung, eine Anfangssituation vorliegt, dann folgt darauf mit Sicherheit immer ein bestimmtes Ereignis B. Das wird auch als determiniertes, als bestimmtes, berechenbares, vorausberechenbares Ereignis verstanden. Das kann man auch ein bisschen anschaulicher machen. Wenn Sie etwa an ein Tennisspiel denken, dann würde der Physiker das so beschreiben. Die Anfangsbedingung besteht darin, dass der Ball eine gewisse Höhe über dem Spielfeld hat und jetzt im nächsten Moment einen Anfangsimpuls bekommt, also eine Startgeschwindigkeit. Das sind die Anfangsbedingungen. Und nun kennt man die Gesetze der Schwerkraft und die Gesetze der Luftreibung und kann von daher also berechnen, wann und wo der Ball auftreffen wird. Nun, deswegen sind die Physiker nicht die besseren Tennisspieler, ja, aber so geht das im Prinzip. Man war also der Meinung, dass man die Welt damit vollständig verstehen kann, wenn man Anfangsbedingungen hat und die zugehörigen Gesetze kennt. Das hat der Naturwissenschaftler Laplace in das Bild eines Dämons gekleidet, von dem man sich also vorstellt, dass er zu einem Zeitpunkt nun sozusagen Lage und Geschwindigkeit aller Teilchen der Welt kennt und dann sei er in der Lage, nun alle Ereignisse zuvor und in der Zukunft zu berechnen. Heute würden wir vielleicht eher sagen, ein superschneller Parallelcomputer, der das kann. Von daher wäre also der Tod dieses Dichters kein Zufall gewesen, sondern berechenbar. Nun, wir sind heute nicht mehr ganz so optimistisch, dass das geht, aber das war die Vorstellung. Und man hatte große Erfolge damit und hat nun diese naturwissenschaftlichen Erkenntnisse auch extrapoliert über die reine Wissenschaft hinaus. Man konnte etwa Aussagen lesen und hören, Gott ist arbeitslos. Nun, wenn man die Gesetze kennt und das alles läuft, war man in der Meinung, da ist kein Gott mehr notwendig, der das irgendwie in Gang hält oder dafür sorgt, dass das alles in Ordnung geht. Man sprach sogar von der Wohnungslosigkeit Gottes. Es wurde nirgendwo Gott gefunden. Gott schien buchstäblich überflüssig zu sein in diesem Weltbild. Also die Vorstellung einer Art Maschinenwelt, einer deterministischen Welt, wo also alle Ereignisse ineinandergreifen, so wie Zahnräder, ohne Schlupf. Und damit schien alles im Wesentlichen geklärt und verstanden zu sein. Nun, wie sah es mit dem Zufall aus im 19. Jahrhundert? Es gab durchaus Zufall, aber der war nicht von prinzipieller Art. Denken Sie sich etwa die Frage, wie berechnen wir nun das Verhalten eines Gases? Nun, Gas bestehen aus Teilchen und in diesem Hörsaal hier sind also typischerweise vielleicht 10 hoch 26, 10 hoch 27 Moleküle, Sauerstoff, Stickstoff und so weiter. Da war es theoretisch und praktisch vollkommen unmöglich, nun die Startbewegung wie bei dem Tennisball und alle Details genau zu kennen. Und selbst wenn man das kennen würde, würde das Papier nicht ausreichen, um all die Ergebnisse aufzuschreiben. Man hat also an der Stelle nun bewusst auf Detailkenntnisse, also auf wie die genau fliegen, die Teilchen, verzichtet und hat sich mit Mittelwerten zufrieden gegeben, also mit statistischen Größen. Und man hat nun Ereignisse wie Druck oder Temperatur und so verstanden als gewisse Mittelwerte und hat dafür zuverlässige Gesetze aufstellen können. Ja, und in dem Sinne war also die Bewegung des einzelnen Teilchens und der einzelnen Teilchen zufällig, aber das hat niemand gestört. In dem Sinne war also die Bewegung der einzelnen Teilchen dieser großen Anzahl zufällig, die wusste man nicht, die kannte man nicht. Man war zwar über der Überzeugung, die laufen alle nach strengen Gesetzen ab, aber man hat bewusst auf Kenntnisse verzichtet und in diesem Sinne gab es Zufall. Ja, aber sozusagen, wenn man nur hätte wollen und die praktische Möglichkeit gehabt, hätte man Detailkenntnisse hier erwerben können. In dem Sinne war also der Zufall harmlos oder wie man sagt, nur ein epistemischer Zufall, also nur ein Zufall auf der Ebene der Erkenntnis. Und das war nicht von prinzipieller Bedeutung. Also nochmal. Die Vorstellung war, dass im 19. Jahrhundert in der Hochblüte der klassischen Naturwissenschaft die Welt als eine Maschine verstanden wurde. Vor Gott gab es anscheinend nichts zu tun und auch im Grunde keinen Platz in diesem Weltbild. Nun, auch dieses Weltbild hat gewisse Fragen aufgeworfen und man hätte durchaus über ein paar Dinge nachdenken können, aber wie so oft, wenn eine Wissenschaft gerade in einer Erfolgsphase ist, dann kümmert sie sich wenig um weltanschauliche und philosophische Details. Man hätte also durchaus fragen können, ja gut, wir stellen da Gesetze fest, wir stellen Ordnungen fest, wer steckt denn dahinter, hinter dieser Ordnung? Oder überhaupt, wenn wir eine Dynamik haben, dass sich was bewegt, dass sich was tut, woher kommt denn das? Wenn man nun sagen würde, ja, das bewirken die Naturgesetze, dann wäre das Missverständnis. Das gleiche Missverständnis, wie wenn jemand sagen würde, dass eine Firma Umsatz und Gewinn macht, das kommt aufgrund der doppelten Buchführung. Ja? Die Naturgesetze sind nur eine Art Nachschrift. Wir stellen zunächst fest, das, was sich bewegt und das, was tut und das, was läuft in der Welt und versuchen die Ordnungen sozusagen als Nachschrift nun festzustellen. Aber warum überhaupt sich etwas bewegt, warum Energie da ist, warum die Dynamik des Geschehens da ist, das ist eine offene Frage. Und so könnte man ein paar weitere Fragen noch stellen. Nun, das hat man im Allgemeinen nicht getan. Und aus diesem Weltbild hat sich weithin nun ein Materialismus entwickelt, also die Behauptung, damit sei die Welt bereits komplett beschrieben. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es neue Experimente und auch neue Theorien, die nun die Naturwissenschaften in den Grundlagen doch ziemlich dramatisch veränderten. Ich möchte es Ihnen nur anschaulich machen und Ihnen keine Formeln da vorführen. Selbst in Zeitungen kann man ab und zu solche Bilder sehen. Das sind Nebel- oder Blasenkammeraufnahmen von Mikroteilchen. Diese Aufnahmen entstehen ganz ähnlich wie die Kondensstreifen, die man so ab und zu sieht, wenn am blauen Himmel da ein Düsenjäger vorbeifliegt. Das sind also Spuren von Teilchen und die Fachleute können das analysieren. Ja, da stehen Namen von Teilchen, K+ und Lambda 0 und so weiter. Die kennen sich da ganz gut aus. Ich möchte nur auf einen Punkt hinweisen. Es fällt auf, dass hier manchmal besondere Ereignisse stattfinden. Zum Beispiel an der Stelle, hier rechts ist noch deutlicher, da hat man plötzlich eine Verzweigung, da spricht man von einem Zerfall von Teilchen in mehrere Teilchen. Oder etwas Ähnliches passiert an der Stelle nochmal, dass da plötzlich etwas Neues passiert, dass Teilchen zerfallen oder auch neue Teilchen entstehen. Manche Teilchen sind geladen, das sieht man an diesen gekrümmten Bahnen. Nun, Sie möchten sagen, okay, das sollen die Physiker ruhig untersuchen. Das Aufregende daran ist, dass wir nicht vorausberechnen können, wann und wo solche besonderen Ereignisse passieren, also in dem Fall solche Zerfallsereignisse. Das ist nach heutigem Wissen echt zufällig. Also nicht nur, dass wir das nicht wissen, sondern wir können das gar nicht wissen, weil sozusagen, ich drücke es jetzt ein bisschen anthropomorph aus, die Natur sich da selber nicht genauer festlegt. Da scheint es keine Gesetze dafür zu geben. Es gibt also keine determinierten Prozesse, so wie wir es gerade beim Tennisspiel gesehen haben, die nun, aus denen heraus man nun berechnen könnte, wann und wo sowas passiert. Das ist eine aufregende Sache und Sie glauben mir sicher, dass über Jahrzehnte versucht wurde, nun sozusagen noch tiefer liegende Gesetze zu finden, für die Fachleute sogenannte Hidden Variables, um das nun wieder auf ein deterministisches Weltbild zurückzuführen. Und Einstein war einer derjenigen, der sich da lebenslang drum bemüht hat. Wir wissen heute besser als damals, dass es gute Gründe gibt, warum das nicht geht. Ich möchte Ihnen nochmal veranschaulichen, dass Sie den Unterschied nochmal ganz klar sehen. Der klassische Fall, Geschosse durch eine Mauer durch. Wenn die Geschosse bestimmte Anfangsbedingungen haben, also Richtung und Geschwindigkeit, dann können wir mit Sicherheit vorausberechnen, wann und wo diese Geschosse rechts auftreffen. Wenn wir das Analoge mit Mikroteilchen machen, also Elektronen oder Photonen, die hier aus den Lampen kommen, dann passiert etwas anderes. Selbst wenn wir diese Mikroteilchen so gut wie möglich präparieren, dass sie auch gerade fliegen und mit gleicher Geschwindigkeit, mit gleichem Impuls, dann benehmen sie sich trotzdem unterschiedlich. Und wie Sie sehen, fliegen manche geradeaus, wie wir es erwarten würden, manche fliegen aber nach oben, manche fliegen nach unten weg. Es tritt ein Phänomen ein, das man in der Physik Beugung nennt. Und diese Kurve hier sagt aus, die Anzahl der Teilchen, also die meisten fliegen in der Tat, wie wir es erwarten, geradeaus, aber eine ganze Menge fliegen auch hierhin. Nie fliegt ein Teilchen an die Stelle und nie fliegt ein Teilchen an die Stelle, als ob sie sich verabredet hätten. Aber das passiert auch, wenn Sie das mit ganz geringer Intensität machen. Also wenn nur alle 10 Minuten ein Teilchen da durchfliegt, kriegen Sie im Laufe der Zeit trotzdem dieses Muster. Und das Ärgerliche und das Spannende ist, dass wir also für den Einzelprozess, also für das einzelne Objekt, das hier durchfliegt, nicht voraussagen können, wo es hinfliegt. Wir können nur, wenn wir sehr lange beobachten und sehr viele solche Objekte beobachten, können wir so eine Voraussage hier machen dieser Art. Ich komme nachher noch mal kurz drauf, das ist das Gesetz der großen Zahlen. Es sieht also so aus, als ob in gewisser Weise für so ein Objekt die Zukunft offen ist. Also dass es nicht festgelegt ist, wo es nun hinfliegt, nach oben oder geradeaus oder nach unten. Und es ist nicht gelungen, etwa durch innere Parameter zu zeigen, dass die sich halt doch unterscheiden und deswegen sich unterschiedlich benehmen. Die sind so gleich, wie man sie experimentell überhaupt nur gleich machen kann. Und trotzdem haben wir hier ein unterschiedliches Verhalten und in diesem Sinne ein prinzipiell zufälliges Verhalten. Ja, also der Zufall in der modernen Physik ist sehr viel prinzipieller als nun in der klassischen Physik. Es geht hier nicht nur um eine subjektive Unkenntnis, sondern wie die allermeisten Naturwissenschaftler glauben, um eine objektive Unbestimmtheit. Und deswegen können wir das natürlich nicht voraussagen. Gut, nun, Sie mögen sagen, das ist im ganz Kleinen, darüber sollen sich die Wissenschaftler Gedanken machen, das betrifft doch meinen Alltag nicht. Nun, da muss ich Sie enttäuschen, denn solche Vorgänge schlagen manchmal in der Tat in unsere Lebenswelt durch und betreffen uns. Und da wird es für unser Thema spannender. Ja, ich habe Ihnen schon von den Nebelkammerspuren erzählt. Eine relativ harmlose Geschichte ist, dass sich zum Beispiel auf Ihrem Frühstückstisch im Honigglas ab und zu Kristalle bilden. Auch da treten solche indeterminierten Prozesse auf, dass wir also nicht vorausberechnen können, wann und wo sich da diese Kristalle bilden. Nun, das ist relativ harmlos, der Honig schmeckt trotzdem wahrscheinlich. Etwas spannender wird es etwa bei der Rissbildung in Metallen, also bei der Metallermüdung. Da können wir auch nicht vorausberechnen, wann und wo nun ein Riss auftritt. Auch das ist zumindest zum Teil ein Zufallsgeschehen durch lokale Fluktuationen, wie man da sagt, Wärmefluktuationen. Das heißt aber dann auch etwa, wenn ein Geschoss platzt, eine Granate oder ein anderes Geschoss, dass wir nicht vorausberechnen können, was für Splitter entstehen und worin dann die Anfangsbedingungen für diese Splitter bestehen. Das heißt, wir können damit dann auch nicht sagen, ob zum Beispiel jemand getroffen wird von so einem Geschoss oder nicht. Hier spielen solche echt zufälligen Prozesse mit eine Rolle. Und spätestens hier merken wir, dass es hier möglicherweise um Tod und Leben gehen kann und die Ursache etwas Zufälliges ist. Das heißt, ich bin im Moment dabei, unser Thema sozusagen noch zu verstärken, noch zuzuspitzen. Oder als letztes Beispiel, in der hohen Atmosphäre entsteht ionisierende Strahlung. Und wenn die durchschlägt auf die Erde, wird auch unser Körper durchschlagen. Und es kann zum Beispiel dadurch eine Körperzelle krank werden. Oder auch natürlich eine kranke Körperzelle abgetötet werden. Das heißt, Dinge, die unser persönliches Leben dann betreffen, was etwa Krankheit oder Gesundheit oder Leben und Tod anbelangt, können ausgelöst sein von in diesem besprochenen Sinne echt zufälligen Prozessen. Wo wir als Naturwissenschaftler nicht nur sagen, das wissen wir noch nicht, sondern es spricht alles dafür, dass wir das prinzipiell sowas nicht berechnen können und prinzipiell nicht im Griff haben. Ja, ich müsste Ihnen noch weiter erzählen über das sogenannte deterministische Chaos, die sogenannte Chaostheorie. Bitte fragen Sie da zurück, wenn Sie da Einzelheiten wissen möchten. Ich möchte das überspringen. Und natürlich der Vollständigkeit halber erwähnen, dass es selbst auch in der heutigen Physik natürlich nicht nur Zufälliges gibt. Ja, die Ingenieure arbeiten nach wie vor und können aufgrund von Gesetzen Brücken bauen und Maschinen bauen und so fort. Es gibt natürlich nach wie vor auch in der modernen Naturwissenschaft Gesetze. Ja, da gibt es also zum einen die sogenannten Erhaltungssätze. Da sehen Sie ein sehr schönes Beispiel, ja. Die Erhaltungssatz von kinetischer und potenzieller Energie. Ja, Sie können sich also das selber dynamisch vorstellen. Es gibt Erhaltungssätze für die Ladung, auch für andere Größen. Aber wir wissen heute, dass diese strengen Gesetze zwar dieses Zufallsgeschehen sozusagen kanalisieren, es ist nicht alles möglich, was man sich vielleicht denken könnte, gewisse Größen müssen erhalten bleiben bei Vorgängen, aber der Zufall wird dadurch nicht ausgeschaltet. Und dann gibt es, und das ist sehr wichtig, sogenannte quasi-deterministische Gesetze oder Durchschnittsgesetze. Da kommt etwas ganz Merkwürdiges rein. Ich weiß nicht, ob Sie sich da mal drüber gewundert haben, dass viel Zufall wieder etwas Berechenbares gibt. Wenn viel Zufall zusammentrifft, genauer gesagt viele unabhängige Ereignisse, dann können wir damit wieder Voraussagen machen. Nun, das erleben wir jeden Tag bei den Versicherungen. denken Sie an die Kraftfahrzeugversicherung, die weiß natürlich nicht, wann und wo der nächste Unfall passiert, sonst könnte man ihn ja verhindern. Aber sie hat Statistiken über viele Jahre, aus denen ersichtlich ist, über die Zahl der Unfälle, in welchem Zeitraum, zu welchen Tagen, zu welchen Jahreszeiten und so fort. Und daraus kann sie nun etwa die Prämien berechnen. Und das scheint ja ganz gut zu funktionieren, wenn man so die Hofhäuser der Versicherungen anguckt. Ja, das geht also ganz zuverlässig. Und genau in diesem Sinne gibt es auch in den Naturwissenschaften einen Großteil von Gesetzen, die solche Durchschnittsgesetze sind, insbesondere alle Materialgesetze. Also Gesetze über Festigkeit von Körpern, über Verformbarkeit, über Oberflächen, über Verhalten von Zellen, Flüssigkeiten und so weiter. Das sind alles solche Mittelwertgesetze und damit können wir arbeiten. Man würde nicht mehr wie im 19. Jahrhundert sagen, Naturgesetze sind undurchbrechbar. Auch hier kann es Ausnahmen geben, wenn man in extremen Parameterbereichen ist, so wie es auch für die Autoversicherung gelegentlich mal Ausnahmen gibt, wenn etwa ein großer Hagelschaden auftritt, dann müssen die Prämien nachgezogen werden und so weiter. Aber man kann damit umgehen und das ist eigentlich die wichtigste, für die Praxis die wichtigste Sorte von Gesetzen, die wir haben. Ich möchte damit den Teil abschließen und das nochmal kurz zusammenfassen. Die heutige Sicht über Naturgesetzlichkeit und Zufall sieht so aus. Wir haben also einerseits Erhaltungssätze, insbesondere den Energieerhaltungssatz. Zum Teil gelten sie streng, zum Teil näherungsweise. Dann haben wir die gerade besprochenen quasi-deterministischen Gesetze, wo der Zufall sozusagen ausgemittelt wird. Und das ist die Kunst der Ingenieure, dass sie eben in Parameterbereichen und in Größenordnungen arbeiten, wo der Zufall gerade keine Rolle spielt, ja, damit die Maschinen dann funktionieren. Dann haben wir gesehen, es gibt echten Zufall bei Einzelprozessen in der Mikrophysik und insbesondere auch einen Zufall, der dann in unsere Lebenswelt, in den Mesokosmos, wie man sagt, durchschlägt und uns möglicherweise ganz unmittelbar betrifft. Gut, ich denke, ein Kollege von mir würde das in ähnlicher Weise darstellen. Das ist Konsens der Naturwissenschaftler und das ist etwa der Wissensstand heute, ganz grob geschildert. Im Sinn unseres Themas möchte ich jetzt natürlich das mit dieser Frage nach Gott zusammenbringen. Ich möchte hier eine ganz bewusste Zäsur machen an der Stelle, dass Sie das auch merken. Ich möchte jetzt nicht versuchen, irgendwie von den Naturwissenschaften kommend Ihnen hier irgendwas zu beweisen oder so. Womöglich beweisen, dass es Gott gibt und dass er die Welt lenkt und so weiter. Das kann man nicht aus den Naturwissenschaften heraus. Das sollte man auch gar nicht versuchen. Sondern ich möchte sozusagen einen Brückenschlag von der anderen Seite aus jetzt machen, von dem Wissen, das ich habe als Christ und das Christen insgesamt haben. Christen können immer berichten, dass sie etwas erlebt haben mit Gott, dass sie etwa auf ein Gebet eine Antwort bekommen haben und ähnliches. Und ich möchte versuchen, nun von diesem Wissen her nun zu gucken, ob das zusammenpasst, ob man das zusammendenken kann. Also ich gehe jetzt in den Aussagen bewusst über das beweisbare Naturwissenschaftliche hinaus und gebe Ihnen ein paar weitere Deutungen, ein paar weitere Gedanken, wie nun das Christsein und das Naturwissenschaftlersein in dieser Frage von Zufall und Gesetz, wie das zusammengehen könnte. Und Sie selber müssen entscheiden, ob Sie das vertragfähig halten, ob man damit arbeiten kann, ob man damit leben kann. Und vielleicht werden Sie angeregt, einfach in dieser Richtung weiterzudenken. Ja, da wird aus christlicher Seite zunächst mal bekannt und formuliert, dass Gott Schöpfer und Gesetzgeber der Welt sei. Das können Sie insbesondere im Alten Testament nachlesen. Ja, da kennen Sie sicher die Aussage, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Da kennen Sie auch die Aussagen, ja gut, aber da haben wir doch die Theorien vom Urknall und das wissen wir doch heute ganz genau. Da könnte ich Ihnen auch eine ganze Menge erzählen drüber. Da braucht man doch keinen Gott und keine Vorstellung einer Schöpfung. Da möchte ich Sie gerne auf Folgendes hinweisen. Wenn wir Naturwissenschaftler anfangen zu forschen, dann muss schon was da sein. Dann muss also Raum und Zeit und Materie, das ist seit Einstein für uns eine Einheit, schon vorhanden sein, ehe wir überhaupt anfangen können, Physik zu treiben. Ja, anschaulich gesagt, es muss mindestens ein oder zwei Lichtteilchen in mein Mikroskop oder in mein Fernrohr fallen, dass ich überhaupt irgendetwas beobachten kann. Dann sollten es ein paar mehr Teilchen sein, damit ich vielleicht eine Ordnung, eine Struktur feststellen kann, was ich dann als Naturgesetz aufschreiben kann. Die christliche Schöpfungsaussage ist hier sehr viel radikaler. Die behauptet nämlich, dass Gott die Welt vom Nichtsein ins Sein gesetzt hat. Und über diesen Vorgang kann die Wissenschaft nichts aussagen. Wie gesagt, wir können erst anfangen, wenn es schon was gibt. Insofern gibt es da keine Konkurrenz, sondern die christliche Aussage ist eine Zusatzaussage, eine Aussage, die die Voraussetzung dafür schafft, dass ich überhaupt im Brot bin als Physiker. Ja? Dass es die Welt überhaupt gibt. Lassen Sie sich nicht irritieren, wenn gelegentlich Buchtitel oder naturwissenschaftliche Aussagen vom Nichts reden. Ja, dass die Welt aus dem Nichts entstanden sei. Die Physiker und Naturwissenschaftler drücken sich da manchmal ein bisschen schlampig aus. Was sie meinen, ist nicht das Nichts. Das ist nämlich ein philosophischer Begriff. Was sie meinen, ist das Vakuum. Und das Vakuum ist auch nicht mehr das, was es mal war früher, sondern das Vakuum ist etwas außerordentlich Kompliziertes im heutigen Verständnis. Ja, das wird durchzogen von Feldern, das wissen wir. Ja, man kann durchs Vakuum durch telefonieren bis zum Mars und da so Roboter steuern und sowas. Das Vakuum ist also von Feldern durchzogen. Da können Teilchen kurzzeitig entstehen und wieder vergehen nach einer der Unschärferelationen. Und da kann man Fragen stellen. Aha, ja, woher hat denn das Vakuum seine Energie? Woher hat denn das Vakuum seine Gesetze? Und warum sind die Gesetze gerade so und nicht anders? Sie merken, da kann man weiterfragen. Ja? Gut, also, ich denke, die Frage von Schöpfung kommt nicht in Konflikt mit Naturwissenschaften, denn die christliche Schöpfungsaussage ist vorgängig, ja? Ehe wir überhaupt anfangen können, über die Strukturen, Inhalte der Schöpfung was auszusagen. Ein zweiter kritischer Punkt ist, gelegentlich hört man, ja gut, entweder haben wir was verstanden, sprich kennen die Naturgesetze dazu, oder haben wir es nicht verstanden und dann erlauben wir, in diese Lücke Gott zu treten. Ja, das passiert auch gelegentlich mal Christen, dass sie für Dinge, die nicht verstanden sind, an der Stelle Gott einsetzen. Das wird dann ein sogenannter Lückenbüßergott. Und ich denke, im christlichen Verständnis, das hat Gott nicht notwendig. Ja, solche Lücken schließen sich dann meistens sowieso im Laufe der Zeit durch weitere Erkenntnisse. Das ist also eine falsche Alternative. Entweder Gesetz und Verstanden oder Gott. Das ist eine falsche Alternative. Im christlichen Verständnis ist auch das regelmäßige, das gesetzmäßige Geschehen, das wir also in gewisser Weise verstehen, auch das Geschehen ist ausdrücklich ein Tun Gottes und ein Wollen Gottes. Denn dieser Gott ist daran interessiert, dass wir leben können. Das können Sie an sehr verschiedenen Stellen nachlesen, auch etwa in den Schöpfungsaussagen, wo ganz klar ist, dass da eine wohnliche Welt geschaffen wird. Und dazu sind Naturgesetze notwendig. Sie können sich das leicht klar machen, wenn Sie den negativen Fall überlegen würden, es gäbe keine Gesetze oder es gäbe Gesetze, die sich zufällig mal ändern. Ja, also wenn in 3 Sekunden plötzlich die Schwerkraft abgeschaltet wird und wir alle anfangen hochzuschweben oder so. Oder man könnte überhaupt nicht mehr planen. Ja, weder der Ingenieur könnte sicher sein, dass die Maschine, die er konstruiert, dann auch läuft, noch könnte der Landmann sicher sein, wenn er sät, dass dann im Frühjahr was wächst und so fort. Das heißt, wenn jemand interessiert ist, dass wir leben und existieren können, dann sind gewisse Ordnungen notwendig. Und insofern ist also eine Deutung von Naturgesetzlichkeit möglich, in dem Sinne, dass es ein Ausdruck ist der Zuverlässigkeit Gottes und auch der Treue Gottes. Da ist jemand, der ist daran interessiert, dass wir leben können und sozusagen unser Leben planen und planend gestalten können. Und wenn wir aufgefordert sind, und ich denke, das ist eine sehr moderne Forderung im Sinne der Krise in der Ökologie, wenn wir aufgefordert sind, die Erde zu bebauen und zu bewahren, ja, dann ist das auch nur möglich, wenn es Gesetze gibt und wenn wir die Gesetze möglichst gut kennen, ja, dass wir was unternehmen können gegen die Erderwärmung oder gegen die Fluorkohlenwasserstoffe, die da die Ozonschicht kaputt machen und so fort. Also ich denke, das ist eine mögliche und denke ich auch nicht gerade kontroverse Zuordnung von den Aussagen, dass Gott Schöpfer der Welt ist und Gesetzgeber der Welt und zu dem, was wir als Naturwissenschaftler wissen. Ja, der zweite Punkt ist etwas schwieriger, Gott und der Zufall. Ja, kriegen wir das irgendwie zusammen? Können wir das zusammen denken, zusammen bekennen, angesichts dessen, was wir wissen aus den Naturwissenschaften? Kann und möchte Ihnen da keine vollständige Theorie liefern, die gibt es wahrscheinlich auch gar nicht, sondern ich möchte Ihnen einfach ein paar Gedanken hier nennen zum Thema Zufall, die mir selber hilfreich waren. Ich möchte insbesondere, und das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für Sie, am Begriff Zufall selber ein bisschen rummachen, ja, und Sie da auf ein paar Fallen hinweisen. Ja, ich fange mal an mit einer Ziffernfolge. Wenn Sie es nachzählen wollen, das sind 1000 Ziffern. Meine Frage ist, ist das eine zufällige Folge oder steckt da ein Gesetz dahinter? In der Informatik und Mathematik nennt man das einen Algorithmus, mit dem man so eine Folge erzeugen könnte. Also wenn man das so anguckt, sehen die Ziffern doch ziemlich chaotisch aus. Ja? Und wenn sie mathematisch angehaucht sind, dann werden sie abzählen, wie viele Einsen da sind, wie viele Zweien, also nach der Verteilung fragen. Und wir haben hier etwa eine Gleichverteilung der Ziffern. Trotzdem die Frage, ist es eine zufällige Folge, also hat jemand zum Beispiel ausgewürfelt, ja? Oder steckt da ein Gesetz dahinter? Nun, ich gebe Ihnen eine kleine Hilfestellung. Ja, Sie haben recht. Ich habe noch das 3, davor gesetzt. Ja? 3,1 für 159. Ja, also eine der wichtigsten und bekanntesten Zahlen der Mathematik und der Naturwissenschaften. In sehr vielen Formeln kommt das Pi vor. Und das, was Sie hier sehen, habe ich auch mit meinem PC erzeugt. Ja, also da gibt es einen Algorithmus dafür, der genau sagt, wie die nächste Ziffer jeweils heißt. Das heißt, da steckt ein Gesetz dahinter. Was ich Ihnen damit veranschaulichen möchte, ich mache jetzt einen etwas mutigen Sprung der Deutung, was ich damit veranschaulichen möchte, ist, in der Frage des Zufalls kann der Augenschein trügen. Ja, das sieht zufällig aus. Und wenn ich nicht weiß, ob da ein Algorithmus dahinter ist oder nicht, dann kann ich in der Tat aus dem Augenschein nicht erkennen, ist das nun echt zufällig, ja, oder ist da ein Gesetz dahinter, das ich nur nicht kenne. Da gibt es die sogenannte algorithmische Informationstheorie, die sich damit beschäftigt und die vereinfacht gesagt das Ergebnis hat, den Zufall kann man nicht beweisen. Ja, falls ich einen Algorithmus finde, dann weiß ich, dass es nicht zufällig ist. In allen anderen Fragen muss ich das offen lassen. Das ist eine ganz interessante Sache. Das ist auch ein Weg, um etwa Monod zu kritisieren. Wenn der von Zufall redet, dann kann er das nicht sicher sagen. Ja, wenn man diese Überlegungen zugrunde legt. Ja, wenn Sie das übertragen möchten aufs praktische Leben, heißt es, wenn Sie in Ihrem eigenen Leben, in Ihrem Umfeld oder in der Weltpolitik, wenn Sie ins Fernsehen oder in die Zeitung schauen, wenn Sie hier Chaos und Zufall sehen, dann spricht sehr viel dafür, dass da niemand ist, der plant und lenkt. Es könnte aber auch sein, dass wir hier einfach so ähnlich wie hier zunächst das Gesetz dahinter, eine Planung, eine Absicht dahinter schlichtweg nicht sehen und nicht erkennen. So wie wir es hier nicht kapiert haben, ohne weiteres. Ein zweites Beispiel, das uns direkt an unser Thema reinführt. Situation, Sie kommen in ein Zimmer, auf dem Tisch liegt ein umgefallener Würfelbecher und die Würfel liegen so da, wie sie da liegen. Und ich frage Sie jetzt, liegen die zufällig da? Oder was ja auch sein könnte, war da vorher jemand im Zimmer und hat die Würfel genau so hingelegt, wie sie liegen. Also hat er dafür gesorgt, dass da die 6 oben liegt, hier die 3, hier die 5 und so fort. Zufall oder Plan? Und wenn Sie da eine Zeit lang darüber nachdenken, werden Sie feststellen, ohne eine Zusatzinformation kann man das schlichtweg nicht entscheiden. Auch hier reicht der Augenschein offensichtlich nicht aus. Ja, Sie würden sicher sagen, wenn lauter Sechsen oben liegen würden, da war bestimmt vorher jemand im Zimmer und hat manipuliert. Aber die Wahrscheinlichkeit für eine Folge von lauter Sechsen und von der Folge, die hier gemalt ist, ist genau gleich, wie ihn jeder ausrechnen kann. Also auch das hilft nichts. Das heißt, wir müssen schlichtweg wissen, ob hier jemand manipuliert hat, also geplant hat, oder ob da vorher halt die Putzfrau mit dem Besen dran gestoßen ist oder ein Erdbeben war oder sowas, was das hat zufällig hier hinfallen lassen. Das heißt, auch hier wieder aus dem Augenschein des Zufälligen kann man offensichtlich nicht auf die Frage nach Gesetzmäßigkeit oder hier noch vielleicht deutlicher auf die Frage von Plan oder Absicht schließen. Ich sage das deswegen so deutlich, weil wir gewohnt sind, den Begriff des Zufalls, und so habe ich es Ihnen ganz am Anfang auch suggeriert, weil wir gewohnt sind, Zufall eigentlich immer im Sinne von planlos, absichtslos zu verwenden. Ja? Seien wir hier vorsichtig. Der Zufallsbegriff ist weitgehend einfach ein Platzhalter für etwas, was nicht bekannt ist, wo die Gesetzmäßigkeit nicht bekannt ist oder der Plan oder Absicht nicht bekannt ist, aber wo das auch nicht negativ entschieden wird, dass kein Plan da ist. Ich möchte es noch ein bisschen mit zwei weiteren Beispielen verdeutlichen, weil das ein gewisser Kernpunkt ist im Verständnis, denke ich. Eine Situation, die wir alle kennen, ein dicht befahrener Autobahnabschnitt. Ja, irgendein Sonntagnachmittag in einem bestimmten Zeitraum, dichte Folge von Autos. Wir betrachten das aus drei verschiedenen Blickwinkeln. Das ist einmal der Blickwinkel der Polizeidirektion. Die hat langjährige Erfahrung und weiß, typischerweise fahren so und so viel 10.000 Autos innerhalb von so und so vielen Stunden in diesem Jahresabschnitt nun über die Autobahn an dieser Stelle. Und daraufhin kann die Polizeidirektion auch entsprechende Maßnahmen treffen, etwa eine bestimmte Anzahl von Beamten abstellen und so fort. Das wäre in naturwissenschaftlicher Sprache Durchschnittswissen, ein Durchschnittsgesetz. Man kann im Mittel die richtige Anzahl von Polizisten vorausberechnen, die notwendig sind, damit hier alles ordnungsgemäß abläuft. Ein zweiter Blickwinkel, stellen Sie sich vor einen einzelnen Polizisten, der hier am Straßenrand steht und den Verkehr beobachtet. Für den ist das in erster Linie ein echtes Zufallsgeschehen. Ja, er kann nicht vorausberechnen, welches Auto wann genau als nächstes vorbeifährt, welche Marke das ist, welche Farbe das hat, welche Geschwindigkeit und so fort. Eine Folge von Zufallsereignissen. Wenn der Polizist aber jetzt daraus schließen würde, das ist ein ungewolltes und ungeplantes Geschehen, dann wissen wir alle aus eigener Erfahrung, dann täuscht er sich. Kommen wir zum dritten Standpunkt des einzelnen Autofahrers. Ja, irgendwann am Sonntagnachmittag, nach einer guten Tasse Kaffee, hat sich jeder einzelne Autofahrer entschlossen, ich will mich jetzt ins Auto setzen und losfahren. Ja, das heißt, das, was dem Polizisten als Zufall erscheint, ist eine Summe von lauter einzelnen Willensakten. Ja, jeder Autofahrer hat sich entschlossen, ich will jetzt losfahren. Und Sie sehen, dasselbe Geschehen kann aus unterschiedlichen Blickwinkeln oder durch unterschiedliche Menge von Zusatzkenntnissen ganz unterschiedlich beurteilen werden. Einmal als ein Mittelwertgeschehen, quasi deterministisches Gesetz, einmal als ein Zufallsgeschehen, wo man nicht weiter zurückfragt, oder ein Geschehen von lauter einzelnen Entschlüssen, lauter einzelnen Willensakten. Gut, ich wollte Sie also damit ein bisschen sensibilisieren für den Zufallsbegriff, dass also mit der Verwendung des Begriffs Zufall noch keineswegs die Frage gesetzmäßig oder nicht gesetzmäßig und die Frage Plan oder Nichtplan schon geklärt ist, sondern das ist noch offen. Machen wir es zum Abschluss nochmal als Übung, Schachspiel. Ich greife nur eine Figur raus, den Läufer, das wissen Sie wahrscheinlich. Ein Läufer darf nur diagonal ziehen, aber die Anzahl der Felder ist frei. In naturwissenschaftlicher Sprache, also das Gesetz würde heißen, Läufer muss diagonal ziehen. Und das Zufällige daran ist, wie weit er zieht. Jetzt guckt jemand, der das Schachspiel sonst nicht näher kennt, zwei Spielern zu und stellt fest, aha, nach einiger Zeit habe ich die Regel verstanden, aha, ein Läufer darf nur diagonal ziehen. Aber dann stellt er fest, der eine Spieler, der zieht mal zwei Züge, der andere zieht mal drei Züge, dann kommt wieder bloß ein Zug und das erscheint ihm ziemlich zufällig. Wenn er das mathematisch analysiert, würde er da so eine Gauss-Verteilung finden, der Zuglängen, und würde sagen, das ist Zufall. Wenn er sehr lange zuguckt oder vielleicht auch das Spiel kennt, wird er merken, der Zufall ist hier eingebunden in einen Plan, in eine Absicht, nämlich schlichtweg in eine Gewinnstrategie. Ja, die Zuglängen werden natürlich so ausgewählt, dass der eine bzw. der andere möglichst schnell gewinnt. Und Sie sehen, das, was ihm als Zufall erscheint, ist für die Schachspieler eingebunden in eine Gewinnstrategie. Der Zufall wird hier benutzt, um etwas ganz Bestimmtes zu erreichen. Ja, auch hier wieder, Zufall als solcher sagt noch gar nichts aus. sondern wir müssen wissen, in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang das gesehen wird. Und dann kann, vielleicht haben Sie es nebenbei gelesen, ein Kant sogar sagen, die Gesetzlichkeit des Zufälligen ist Zweckmäßigkeit. Oder wie es Mutschler ein bisschen verständlicher formuliert hat, Kant unterstellt, dass dasjenige, was vom Standpunkt des Naturwissenschaftlers als bloßer Zufall erscheint, von einem teleologischen Gesichtspunkt, also nicht theologisch, sondern teleologisch, das heißt von einem zielgerichteten Gesichtspunkt aus, als Zweckmäßigkeit interpretiert wird. Ja, ich nütze hier die Freiheit des Zufälligen aus, um zweckmäßige Züge zu machen, um gewinnen zu wollen. Gut, also ich hoffe, dass ich Sie damit ein bisschen sensibilisiert habe für den Zufallsbegriff. In den Naturwissenschaften verwenden wir ihn üblicherweise neutral. Ja, da sprechen wir eher von Wahrscheinlichkeitsverteilungen und insbesondere lassen wir da Deutungen weg. Nur kommt, schlägt es eben manchmal, und das müssen Sie wissen, in populärwissenschaftlichen Aussagen eben dann doch durch, dass die Naturwissenschaftler dann den Zufall wieder qualifizieren, so etwa wie es Monod gemacht hat. Da wird dann von blindem Zufall geredet, von Absichtslosigkeit, von einer großen Lotterie und solche Bilder, die uns alle suggerieren, aha, da steckt kein Plan, kein Wille, keine Absicht dahinter. Das ist eine Interpretation, die zwar möglich ist, die aber über Naturwissenschaft hinausgeht und die keineswegs zwingend ist. Und das ist ja interessant, wenn wir da irgendwo Freiräume haben. Und ich möchte also jetzt in diesem Sinne von den Bildern weggehen, von den Beispielen und sagen, dass aus der Sicht des Christen der mikrophysikalische, also das, was ich Ihnen als echten Zufall vorgeführt habe, eben keineswegs automatisch und kurzschlüssig als sinnlos oder planlos oder absichtslos gedeutet werden muss. Das können Sie, wenn Sie wollen, ja? Aber das müssen Sie nicht. Jedenfalls, die Naturwissenschaften zwingen Sie nicht dazu. Als Christ habe ich auch die Freiheit, ja, ich drücke das jetzt vorsichtig aus, ich habe die Freiheit, ich muss das auch nicht, aber ich habe die Möglichkeit, dass alles mikrophysikalische Geschehen von Gott kommt und von Gott geplant und gewollt ist. Oder etwas konkreter formuliert, man könnte sich also vorstellen, denken Sie nochmal an diese Mikroteilchen, die mal nach oben, mal nach unten fliegen, ohne dass wir das irgendwie im Griff haben. Es könnte also sein, dass Gott hier steuernd eingreift in diesem Feld. Ich habe von Offenheit in die Zukunft gesprochen. Ja, man könnte sich auch vorstellen, dass Gott das evolutionäre Geschehen beim Entstehen des Lebendigen lenkt. Dass wir das eben gerade nicht als blinden Zufall bezeichnen müssen, andererseits aber auch nicht als einen Automatismus ansehen müssen, im Sinne einer automatischen Selbstorganisation. Da gibt es also Denkmöglichkeiten. Ich sage nicht mehr, Denkmöglichkeiten. Ich möchte ganz ausdrücklich sagen, ich weiß nicht, ich kann Ihnen keinen Mechanismus angeben oder vorführen, wie nun Gott in die Welt hinein regiert. Aber mir hilft das selber als ein gewisses Bild. Jeder von uns selber erlebt sich nämlich als willentlicher Urheber von Aktionen in der Welt. Ja, also wenn ich zum Beispiel will, dass sich jetzt mein linker Arm bewegt, dann scheint es zu funktionieren. Ja, ich erlebe mich als Urheber aufgrund meines Willens, Entschlusses, meines Planes, den linken Arm zu bewegen, dass ich damit eine Aktion in der Welt machen kann. Und diese Aktion durchbricht offensichtlich keine Naturgesetze. Ja, das scheint möglich zu sein. Das könnte eine Denkhilfe sein, wie Gott mit seiner Schöpfung, mit der Welt umgeht. Ja, er wird seine Schöpfung sicher noch besser kennen, als ich meinen Körper kenne. Ja, und wird in diesem Sinne in die Welt hineinregieren können und bewirken, dass in der Welt etwas geschieht, ohne dass ich das nun mechanistisch im Detail nachvollziehen kann. Wir selber verstehen uns ja selber nicht, wie das genau funktioniert im Gehirn. Ein Stück weit weiß man es, aber bis in alle Details gibt es ja noch bekanntlich sehr viele offene Fragen. Also lassen wir uns dadurch nicht irritieren. Ich möchte aber noch einen letzten Schritt gehen. Ich habe vom Steuern geredet, vom Eingreifen Gottes in die Welt. Das klingt immer noch ein bisschen nach der Maschinenwelt. Ja? Als ob da eine Maschine läuft und da jemand eingreifen muss. Man muss es wahrscheinlich noch etwas radikaler sehen. Und da bin ich auf eine Formulierung gestoßen von einem Naturphilosophen, Bernhard Bawink. Er war nach dem Krieg in Münster Professor. Und er hat in einem seiner Bücher formuliert, Physik treiben heißt im Grunde nichts anderes als Gott seine elementaren Wirkungsakte nachzählen. Ich habe vorhin von den Nachschriften gesprochen. Nachzählen wohlgemerkt. Er setzt sie, Gott setzt sie, jeden Einzelnen. Wir können nichts dazu tun und keinen einzigen Einzelnen voraussehen. Das ist der Aspekt des echten Zufalls. Er schreibt, es existiert im buchstäblichen Sinne nicht ein einziges Wirkungsquant in der Welt, ein einziges Mikroobjekt oder ein Quantensprung, gibt es unterschiedliche Ausdrücke dafür, ohne dass es ganz direkt und unmittelbar aus Gott hervorginge. Kein Naturgesetz, auch kein statistisches, erzwingt sein Dasein. Haben wir schon besprochen, die Gesetze machen nicht das, was passiert. Die Gesetze formulieren das nur, was passiert. Ja, mir ist bewusst, das ist eine steile Aussage. Und Babink ist Naturwissenschaftler und das ist aber ganz klar eine Aussage, die nun deutend, interpretierend über Naturwissenschaft hinausgeht. Und ich bin tief überzeugt, wir brauchen Aussagen, die über Naturwissenschaft hinausgehen. Wer glaubt, Naturwissenschaft würde die Welt vollständig beschreiben, der hat noch zu wenig nachgedacht über Naturwissenschaft und ihre Methodik. Das wäre ein eigenes Thema. Ich möchte nur für die, die in die Richtung mal weiterdenken möchten, kurz erwähnen, wir sollten uns klar sein, dass die Naturwissenschaften ganz prima und ganz groß sind, wenn es darum geht, das Funktionieren der Welt zu erklären. Also wie was abläuft, wie was funktioniert, wie was in Raum und Zeit passiert, wie sich Wellen ausbreiten, wie ein Stein fällt, wie der Stoffwechsel in der Zelle abläuft. Aber eine Fülle von weiteren Fragen, die wir alle als wichtig empfinden, ästhetische Fragen, ethische Fragen und insbesondere eben auch Fragen nach Sinn, Fragen nach dem Ziel, nach dem Woher und Wohin, alle diese Fragen können die Naturwissenschaften mit ihrer Methodik nicht beantworten. Das heißt, es ist berechtigt, und jeder von uns macht es auch im praktischen Leben, dass wir uns Antworten suchen, die über Naturwissenschaft hinausgehen. Ja, nun, Babink, um es in meinen Worten zu sagen, formuliert also, es kommt letztlich alles Geschehen von Gott. Nun, als kleine Bestätigung von ganz anderer Seite, Karl Heim, das war ein in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts sehr bekannter Theologe in Tübingen, der sich auch viel mit Naturwissenschaften beschäftigt hat, der schreibt an ähnlicher Stelle in seinem Grundlagenwerk, es geschieht kein Quantensprung, also kein Zufallsgeschehen in der Welt ohne den Vater im Himmel. Das sagt also das Gleiche aus als Theologe. Nun, ich bin mir bewusst, dass das eine ganze Anzahl von Fragen provoziert. Die werde ich jetzt nicht alle besprechen können. Ihnen nur bewusst machen, dass mir das natürlich auch bewusst ist. Wenn also alles Geschehen von Gott kommt, dann wären wir versucht, daraus zu schließen, also sind wir irgendwelche Automaten. Ja? Also wenn das alles von Gott gemacht wird und kommt, dann haben wir selber überhaupt keine Freiheit. Das ist damit nicht gemeint. Gott lässt ganz offensichtlich den Menschen einen Freiraum. Ja? Gott lässt sogar so viel Freiraum, ihn zu leugnen, zu behaupten, ihn gäbe es gar nicht. Ja? Das ist also damit nicht gemeint. Man kann weiter fragen, wenn alles letztlich von Gott kommt, ja, wie ist es dann mit den Kriegen und wie ist das mit den Katastrophen und wie ist das mit der Ungerechtigkeit in der Welt, wie ist das mit dem Leid, wie ist das mit den Katastrophen, wo unschuldige Kinder umkommen und so weiter. Das, was also als das Theodizee-Problem bezeichnet wird, also die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes angesichts des Leids in der Welt. Das sind wichtige Fragen, die man extra behandeln muss. Ich denke, ich halte trotzdem an dieser Aussage fest. Und ich denke, die Aussage ist enorm wichtig für jeden Einzelnen von uns, etwa wenn er in einer existenziell bedrohlichen Situation ist, etwa eine lebensbedrohliche Krankheit hat oder so etwas. Dann ist es, glaube ich, ungeheuer viel wichtiger zu wissen, dass auch dieses Geschehen, etwa meine Krankheit, von Gott kommt oder, ich sage es vorsichtiger, an den Augen Gottes vorbeiging. Als wenn ich mir sagen müsste, das ist irgendein blindes Schicksal. Auch wenn ich im Moment nicht weiß, was will Gott damit und warum tut er mir das. Wenn ich also die Warum-Frage stelle, ist es trotzdem besser, wenn ich weiß, an wen ich mich mit meinen Fragen wenden kann. Das haben sehr viele Christen erfahren. Und im Allgemeinen hat man als Christ eine Menge gute Erfahrungen mit diesem Gott gemacht. Und hält es dann auch aus, wenn dann man persönlich etwas erlebt, wo man absolut nicht versteht, warum mutet mir Gott das jetzt zu? Manche Christen können dann später berichten, ja doch, ich habe so nach und nach kapiert, Gott wollte mir da vielleicht was Bestimmtes sagen. Manchmal kann es aber auch sein, dass man das nicht versteht und die Frage offen lassen muss. Aber es ist erfahrungsgemäß ungeheuer viel tröstlicher, wenn man dennoch weiß, das geht an den Augen Gottes vorbei und da ist nicht irgendeine andere gleichrangige Macht, der ich mich da ausgeliefert fühlen muss. Gut, das ist also eine mögliche christliche Deutung des Zufälligen. Dass es andere Deutungen gibt, möchte ich Ihnen nochmal sagen, dass Sie einfach hier auch die Freiheit haben zu Alternativen. Ich zitiere nochmal den französischen Molekularbiologen Monod. Er schreibt in seinem schon erwähnten Buch, bei dem Gedanken an die wunderbare Leistungsfähigkeit von Lebewesen können einem leicht wieder Zweifel kommen, ob das alles Ergebnis einer riesigen Lotterie sein kann, bei der eine blinde Selektion nur wenige Gewinner ausersehen hat. Also es ehrt ihn, dass er da Zweifel zugibt, ja, sieht doch alles so zweckmäßig und gerichtet aus, aber er bleibt dabei, Zufall gibt es nur im Sinne einer Lotterie, also ohne Plan und Absicht, und der Ausdruck blind deutet es auch nochmal an. Ja, also diese Freiheit besteht auch, ich möchte Sie nur nochmal dafür sensibilisieren, das ist auch keine rein wissenschaftliche Aussage, sondern es ist auch eine Deutung über Naturwissenschaft hinaus. Und ich denke, es ist eine spannende Sache, dass häufig Naturwissenschaftler, die etwa die gleichen Kenntnisse haben, rein wissenschaftlicher Art, doch in weltanschaulichen Fragen ganz unterschiedlicher Meinung sind. Ich habe Ihnen jetzt in dem Spezialfall Zufall vorgeführt. Ja, der eine sagt, es kommt alles letztlich von Gott, und der andere sagt, blinde Lotterie. Ja, und dann müssen wir anfangen, uns zu unterhalten, ja, wie wiegen wir jetzt diese verschiedenen Deutungen? Und ich denke, das ist mehr was für das Gespräch nachher. Ich denke, da kommt es letztlich darauf an, wie man damit dann leben kann. Kommt man damit zurecht? Haben diese Deutungen Antworten auf alle entscheidenden existenziellen Fragen? Ich möchte noch kurz auf den letzten Punkt zu sprechen kommen, es wäre unvollständig, wir haben also jetzt davon gesprochen, Gott wird von den Christen bekannt als Schöpfer und Gesetzgeber der Welt. Ich habe Ihnen ein bisschen was erzählt zu dem schwierigen Thema Zufall, ich habe Ihnen deutlich gemacht, dass der Begriff Zufall die Fragen nach der Ordnung und die Fragen nach dem Plan und des Willens noch offen lässt und von daher verschiedene Deutungsmöglichkeiten sind. Und interessanterweise wird im christlichen Denken Gott auch als Erhalter der Welt und als Vollender der Welt bezeichnet. Das ist nur ein bisschen überraschend und auch da muss man als Christ sich und als Naturwissenschaftler sich Gedanken machen drüber. Zur Frage der Erhaltung der Welt, da gibt es eine Aussage, die haben Sie vielleicht mal gelesen, die steht im Alten Testament, nach der Sintflut. Da garantiert Gott dem überlebenden Noah, solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist eine merkwürdige Aussage. Da garantiert Gott, also um es mal ein bisschen modern zu verfremden, Gott dem Noah die Gesetze der Biologie, die Gesetze der Thermodynamik, die Gesetze der Bahndrehimpulserhaltung und der Eigendrehimpulserhaltung der Erde. Da fragt man nun als Physiker natürlich einmal langsam, aber die Gesetze haben wir doch. Die muss doch niemand garantieren. Die haben wir doch, die Gesetze. Die gibt es doch, die gelten doch. Wenn man da einen Schritt weiter nachdenkt, dann muss man zugeben als Naturwissenschaftler, wir können die Gesetze formulieren, aber warum die über die Zeit hinweg gelten, das können wir eigentlich nicht begründen. Ja, die Theoretiker reden noch ein bisschen von Symmetrien dann, aber dann ist Schluss. Wir können das nicht weiter begründen. Und wenn man sich anfängt, darüber zu wundern, aha, also wir haben die Gesetze, wir können sie formulieren, wir können sie nachprüfen, aber wir können nicht verstehen, warum die über die Zeit hinweg konstant bleiben. Dann wird man vielleicht nachdenklich und vielleicht auch offen für Deutungen, für Antworten. Und eine Deutung sehen wir hier, da ist jemand, der daran interessiert ist, der das will, dass diese Gesetze für eine bestimmte Zeit gelten. Ich habe vorhin schon darüber gesprochen, warum das notwendig ist. Nur dann können wir leben und existieren und planen. Und die Frage der Vollendung, ich denke, das ist in sich eigentlich außerordentlich konsistent, dass der christliche Glaube auch darüber etwas sagt. Denn das brauche ich Ihnen nicht zu beweisen. So wie die Welt zurzeit ist, schauen Sie in die Fernsehnachrichten oder in die Zeitungen, das kann ja wohl nicht Gottes Wille sein. Eines Gottes, der als Vater geschildert wird, der als Liebender geschildert wird, so wie die Welt aussieht. Das heißt, da ist irgendwas in Unordnung gekommen oder vorsichtiger gesagt etwas nicht fertig. Und genau das ist ganz am Ende des Neuen Testaments eine Grundaussage, dass offensichtlich Gott hier die Sache nochmal in die Hand nimmt, und zwar selber in die Hand nimmt, und die Welt in einen Zustand überführt, so wie er es eigentlich geplant hat. Das ist also die Rede davon, dass Gott selber bei den Menschen wohnen wird. Und es heißt dann, er wird alle Tränen abwischen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein und kein Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das wird gerne ein bisschen madig gemacht als eine Jenseitsvertröstung. Ja, sozusagen im Himmel ist mal alles besser. Wer die Bibel richtig versteht, weiß, dass es genügend Aufgaben hier und jetzt gibt für jeden, der sich vor Gott verantwortlich fühlt. Und dass es hier genügend Aufgaben gibt, im weitesten Sinne im Rahmen der Diakonie, um wenigstens punktuell zu zeigen, wie es mal künftig in einer vollendeten Welt sein wird. Aber das ist die große Perspektive. Und ich denke, wenn Sie mit irgendeiner Weltanschauung liebäugeln, fragen Sie mal nach, was hat diese Weltanschauung für eine Zukunftsperspektive. Ich finde, die Christlichkeit hat eine fantastische Zukunftsperspektive. Gott selber nimmt es in die Hand. Das haben zu viele Menschen versucht, die Welt zu verbessern. Das schaffen wir offensichtlich im großen Maßstab nicht. Das sollen wir lokal schaffen. Aber im Großen kriegen wir das offensichtlich nicht hin. Und es ist sehr entlastend, dass hier uns zugesagt wird, das nimmt Gott selber in die Hand. Noch ein kurzer Schlussteil. Ich habe nun viel über Zufall und Naturgesetze und eine Deutung gesagt. Ich möchte das also zusammenfassen zunächst mal nochmal, dass Sie das Zwischenhaken machen können. Wir haben also gesehen, dass wir als Naturwissenschaftler eine Fülle von Ereignissen als zufällig beschreiben. Ich habe das sogar zugespitzt. In der Mikrophysik ist der Zufall echter Zufall, nicht nur subjektive Unkenntnis. Aber, und jetzt kommt die christliche Deutung, es gibt keinen Zufall im Sinne eines Ausgeliefertseins an ein blindes Geschick. Das glauben wir nicht. In diesem Sinne gibt es keinen Zufall. Als Zweites haben wir gesehen, wir beschreiben manche Ereignisse als naturgesetzlich. Wir formulieren Naturgesetze. Aber auch hier, das habe ich nicht ausführlich ausgeführt, gibt es von christlicher Seite den Vorbehalt, Naturgesetze sind nichts, was aus sich heraus selber besteht, sondern da ist jemand da, der das garantiert. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Das wird hier garantiert für einen gewissen Äon, für einen gewissen Zeitraum. Das ist also das, was ich Ihnen hier in diesem zweiten Teil sagen wollte. Und im Schlussteil möchte ich Sie noch auf eine ganz spannende Sache hinweisen. Ich habe bisher nun von Gott geredet im Zusammenhang mit Naturereignissen. Aber wenn Sie insbesondere auch das Alte Testament durchblättern, ist es eigentlich in viel höherem Maße ein Geschichtsbuch. Da wird erzählt, wie Gott mit einem Volk handelt, durch die Geschichte hindurch. Und von daher habe ich es als interessant empfunden, dass es hier so eine Art Kopplungsstelle gibt, eine Schnittstelle, die nun das Naturhandeln und das Geschichtshandeln Gottes zusammenbindet. Das finden Sie mehrfach im Alten Testament im Propheten Jeremia. Da wird etwa Jeremia angewiesen, im Namen Gottes zu sagen, so gewiss ich Tag und Nacht geschaffen und die Ordnungen des Himmels und der Erde festgesetzt habe, so gewiss werde ich auch das Geschlecht Jakobs und mein Knecht David nicht verwerfen. Also unter Geschlecht Jakob und David, da ist das Volk Israel gemeint. Also Gott garantiert hier die Zuverlässigkeit gegenüber diesem Volk, mit dem er dadurch die Geschichte zog, garantiert das durch Hinweis auf Naturordnungen. Ja, Ordnungen des Himmels, eben, das ist ja, die Astronomie ist ja sozusagen eine der harten Grundnaturwissenschaften, wo man wirklich die Ordnungen buchstäblich sehen kann und sehr leicht beobachten kann. Er koppelt das, sagt, so zuverlässig, wie ihr mich hier erlebt in der Natur, so zuverlässig werde ich auch in der Geschichte sein. Das heißt, er garantiert hier, dass er dieses Volk nicht irgendwann links liegen lässt. Und ich denke, da sind wir ja fast Zeitzeugen, gewisserweise Zeitzeugen, etwa, dass nach dem Zweiten Weltkrieg der Staat Israel wieder entstanden ist. Dass da viele Probleme mit verknüpft sind, ist eine andere Frage, aber selbst die Geschichtswissenschaftler können das nicht einfach erklären oder verstehen, dass sowas passieren kann, dass ein Staat einfach wieder neu entsteht und hier wieder etwas angeknüpft wird. Ich denke, das hängt mit diesem Wort hier zusammen. Also Gott koppelt hier etwas. Und dieses Handel in der Geschichte ist keineswegs nur beschränkt auf nun ganze Volksgruppen oder so, sondern dieser Gott handelt auch mit einzelnen Menschen. Und ich denke, das darf ich Ihnen nicht verschweigen, das gehört einfach zu diesem Gottesbild ganz wesentlich dazu. Ja, ich zitiere nur zwei Stellen, gleich ein bisschen markante oder kantige Stellen. Das sagt Jesus Christus mal im Neuen Testament, so im Kreis seiner Schüler. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für 5 Pfennige. Und nicht einer von ihnen wird ohne Zutun eures Vaters auf die Erde fallen. Aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Und nun die interessante Schlussfolgerung, darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Oder im Alten Testament kann der Psalmist mal formulieren und Gott anreden, denn du hast meine Nieren geschaffen. Hast mich gewoben im Mutterschoß. Ich danke dir, dass ich so herrlich bereitet bin, so wunderbar. Wunderbar sind deine Werke. Da merken Sie wieder, dass für den Psalmisten, der hier mit Gott redet, das Problem der Naturgesetze als Alternative zu Gott nicht besteht. Ja, der wusste damals auch, dass es 9 Monate dauert, bis ein Kind im Mutterleib reinwächst. Und trotzdem kann er sagen, du hast meine Nieren geschaffen. Ja, also naturgesetzliches Geschehen und Handeln Gottes wird hier nicht als Gegensatz gesehen, sondern sozusagen in eins gesehen. Das müssen wir vielleicht wieder neu trainieren oder neu lernen, das so zusammenzusehen. Und ich denke, das sind nicht einfach poetische Formulierungen, sondern das sind entscheidende Grundaussagen. Wir brauchen also von Gott nicht nur als dem fernen Gott zu reden, der irgendwann mal vor langer Zeit, vielleicht vor 13,7 Milliarden Jahren, vielleicht auch vor viel längerer Zeit, die Welt in Existenz gesetzt hat, sondern genau dieser Gott, und das strapaziert unser Vorstellungsvermögen, hat auch jeden von uns selber persönlich gewollt und geschaffen. In diesem Sinn ist niemand ein Zufallsprodukt. Ja? Auch wenn wir auf der naturwissenschaftlichen Ebene beschreiben können, wie da die Chromosomen zufällig da zueinander kommen und so weiter. In diesem Sinne, wie besprochen, ist niemand zufällig und irgendeinem blinden Geschick ausgeliefert. Und genau dieser Gott spricht immer nicht nur sozusagen sein Schöpferwort in die Welt und spricht auch nicht nur zu einem ganzen Volk, sondern spricht einzelne Menschen persönlich an. Und ich hoffe, dass ein bisschen deutlich wurde, wenn man über die Methodik von Wissenschaft nachdenkt, dann ist die Wissenschaft dabei nicht im Wege. Wenn man sich also klar macht, was Wissenschaft aussagen kann und was sie nicht aussagen kann. Wir sollten uns ganz nüchtern klar sein darüber, dass viele von uns Zeitgenossen leben, als ob es diesen Gott überhaupt nicht gibt. Ja, und den Freiraum haben wir. Aber wir sollten genauso nüchtern zur Kenntnis nehmen, dass diese Grundhaltung, also Gott einen lieben Mann zu sein zu lassen, als Holzweg bezeichnet wird, als Zielverfehlung. Der theologische Fachausdruck heißt Sünde. Gemeint ist damit eine Zielverfehlung, dass wenn jemand Gott nicht akzeptiert, dass er dann in eine Richtung läuft, die letztlich wegführt von Gott. In eine Richtung, die von Gott nicht so vorgesehen ist und geplant ist. Und ich denke, es ist eigentlich doch rational, wenn das stimmt, dass Gott Schöpfer der Welt ist und dass Gott jeden Einzelnen von uns kennt und geplant hat, ja, dann sollte er doch eigentlich auch am besten wissen, wie wir funktionieren. Ja, und sollte er doch eigentlich auch am besten wissen, wie unser Leben zu laufen hat, sodass wir unser Leben als im tieferen Sinne sinnvoll empfinden, als lebenswert, als glücklich, als angemessen. Und ich denke, das kann genau passieren, wenn wir uns unserem Schöpfer anvertrauen oder wieder anvertrauen. Und genau das, diese Möglichkeit gibt Gott. Und ich möchte in eine Formulierung noch nennen, die mich auch sozusagen als Physiker immer wieder anspricht, weil das so eine Art Experimentalanleitung ist. Da kann Jesus Christus mal sagen, wenn jemand Gottes Willen tun will, wird er erkennen, ob die Lehre aus Gott ist oder ob ich von mir aus rede. Ja, man kann unendlich lang diskutieren und schließlich, ja, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht. Normalerweise ist es ganz vernünftig, wenn man erst diskutiert am grünen Tisch und eine Entscheidung trifft. Ja, das ist in vielen Fällen ist das nicht vernünftig. Ja, wenn man umziehen muss oder so, dann diskutiert man erst die Alternativen und so weiter und dann trifft man eine Entscheidung. In vielen Fällen ist das vernünftig. Hier wird man auf einen etwas anderen Weg gewiesen. Hier wird man auf den Weg in der Frage nach Gott mal anfangen, Gottes Willen zu tun. Das heißt also ganz praktisch, dass man sich mal informiert, wer ist der Gott, was will der, dass man vielleicht mal mit anderen Christen redet, was ist wichtig, was ist hilfreich für mich in meiner Situation. Und dann wird zugesagt, dass dann die Erkenntnis, der Aha-Effekt, dass der dann nachkommt. Also erst etwas wollen, anfangen etwas zu praktizieren und dann wird zugesagt, dass dann der Aha-Effekt nachkommt. Dann merkt man nämlich, steckt da was dahinter oder ist das leeres Gerede? Also steckt in dem Reden von Gott eine Wirklichkeit dahinter? Etwas, Wirklichkeit ist etwas, was wirkt, was Einfluss nimmt. Oder ist das bloßes Geschwätz? Ja, und an der Stelle muss ich natürlich konsequenterweise jetzt auch einen Punkt machen, ja, denn ich rede ja sozusagen vom grünen Tisch aus. Ja, das ist eine Praxisanleitung. Ja, mal ausprobieren, wenigstens mal anfangen, mal hypothetisch annehmen, diesen Gott gibt's und ein paar Konsequenzen draus ziehen, anfangen zu leben, mal ein Gebet riskieren und so weiter. Und dann kommt die Zusage, dass dann das Wissen, ob da was dahinter steckt, nachkommt. Das haben viele Christen so erlebt und das ist einfach eine Sache wie im Experimentalphysik auch, das muss man ausprobieren. Ja, in dem Sinn möchte ich da einen Punkt machen und Ihnen danken, dass Sie so lange zugehört haben. Dankeschön. Applaus